Der Mann von anderswo. Ein karger Planet, größtenteils Wüste und Steppe. Bevölkerung schätzungsweise 300 bis 400 Millionen. Viele mittelgroße Städte, alle im Zustand des Verfalls. Kaum Bodenschätze. Landwirtschaft nur unter schwierigsten Bedingungen. Wasserknappheit. Was er an Nilian bewunderte, war dessen unglaubliche Dynamik. Diese geradezu animalische Energie, die er ausstrahlte und die ihm etwas Wildes, Unzähmbares gab. Vielleicht lag es daran, dass er nicht so viel zu denken schien, dass seine Worte, seine Handlungen und seine Entscheidungen eher aus dem Bauch herauskamen, geradewegs, ungekünstelt, unverstellt und kaum durchdacht. Seit er mit Nilian zusammenflog, ertappte sich Nargant oft dabei, wie seine eigenen Denkprozesse um unzählige Ecken gingen, selbst bei völlig belanglosen Entscheidungen, und wie viel Energie er beinahe automatisch darauf verschwendete, sich nach allen Seiten und gegen alle Eventualitäten abzusichern. Er beobachtete Nilian von der Seite. Der junge Nebenpilot saß in seinem Sessel, entspannt, zurückgelehnt, das Mikrofon der Aufzeichnungsanlage vor den Lippen, und studierte aufmerksam die Bildschirme und die Anzeigen der Fernanalyseinstrumente. Seine Konzentration war geradezu mit Händen greifbar. Auf den Schirmen leuchteten verschiedene Aufnahmen der planetaren Oberfläche. Graubraun, ohne besondere Konturen. Der Computer hatte einige weiße Linien eingeblendet, zusammen mit Angaben über die Verlässlichkeit der Analyse. Die Instrumente zeigen etwas an, fuhr Nilian fort, was mit einiger Wahrscheinlichkeit rudimentäre Reste einer versunkenen Hochkultur sein dürften. Vom All aus kann man mit bloßem Auge gerade Linien ausmachen, deren Verfärbung die Grundmauern einstiger großer Bauwerke vermuten lässt. Sehr großer Bauwerke. In der Atmosphäre messe ich Zerfallsprodukte radioaktiver Elemente, geringe Reststrahlung, möglicherweise ein atomarer Krieg vor mehreren 10.000 Jahren. Es gibt geringe elektromagnetische Aktivitäten, eine einfache Art von Funk vermutlich, aber wir lokalisieren keine großen Energiequellen. Mit anderen Worten, schloss er, und seine Stimme nahm einen Tonfall unduldsamer Ironie an, es zeigt sich ein ganz ähnliches Bild wie all die Male vorher auch. Ich glaube nicht, dass wir mehr herausfinden, wenn wir weiterhin darauf verzichten, auf den Planeten zu landen, die wir anfliegen. Natürlich ist das meine persönliche Meinung, aber ich hätte nichts dagegen, wenn die Expeditionsleitung dies als Empfehlung interpretiert. Bericht von Nilian Yegitar Kuain von Bord der Kalit 9, Standardzeit 15.3.178002, letzte Eichung 4.2. Position Planquadrat 2014 BQA 57 im Orbit um den zweiten Planeten der Sonne G 101. Ende. Willst du das etwa so senden? Warum denn nicht? Diese letzten Bemerkungen sind doch ziemlich frech, oder? Nilian grinste kopfschüttelnd, beugte sich zu den Armaturen der Sendeanlage hinüber und löste mit routinierten Handgriffen die Mehrfachabstrahlung seines Anflugberichts aus. »Das Problem mit dir, Nargant«, erklärte er dann, »ist deine lebensfremde Erziehung. Du bist in dem Glauben aufgewachsen, dass Vorschriften wichtiger sind als alle Gegebenheiten, die du jemals vorfinden könntest, und dass der geringste Ungehorsam unweigerlich tötet. Sonst hast du nicht viel gelernt. Aber dieser Gehorsam ist dir in Fleisch und Gebein übergegangen. Und wenn man dich eines fernen Tages nach deinem Ableben einmal auseinanderschneidet, wird man anstelle von Knochenmark wahrscheinlich kristallinen Gehorsam finden.« Nargan starrte seine Hände an, als versuche er, durch die Haut hindurchzusehen und festzustellen, ob Nilian recht hatte. »Du wirst keinen Rebell mehr aus mir machen, Nilian«, murmelte er unbehaglich. Das Dumme war, dass er es selber spürte. Seit er mit dem ehemaligen Rebellen zusammen unterwegs war und sich neben ihm erlebte, kam er sich vor wie ein Fossil. Du wirst auch kein Rebell mehr werden, kaiserlicher Soldat, erwiderte Nilian. Er war jetzt ernst. Das ist ja zum Glück auch nicht mehr nötig. Aber es wäre mir sehr lieb, wenn du den alten Drill ein wenig vergessen könntest, nicht nur um deinetwillen, auch um meinetwillen. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? An die 40 Tage. 40 Tage, nur du und ich in diesem kleinen Expeditionsboot, und ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob du mich eigentlich leiden kannst, oder ob du es nur mit mir aushältst, weil man es dir befohlen hat. Doch, sagte Nargant, ich kann dich gut leiden. Es klang schrecklich hölzern. Habe ich das überhaupt schon einmal zu jemandem gesagt? Überlegte er erschrocken. Danke. Ich kann dich nämlich auch ganz gut leiden, und darum regt es mich auf, wenn du so steifbeinig mit mir umgehst, als ob ich nach dem Flug ein Gesinnungsprotokoll über dich an eine Priesterkommission oder auch nur an den Rebellenrat einreichen müsste. Steifbeinig? Ja. So vorsichtig, so behutsam. Nur ja kein falsches Wort und es immer recht machen. Ich glaube, du solltest dich jeden Morgen und jeden Abend vor den Spiegel stellen und dir laut ins Gesicht verkünden, es gibt keinen Kaiser mehr. Und das ein paar Jahre lang. Nargant überlegte, ob er das wohl ernst meinte. Ich kann's ja mal versuchen. Es geht einfach darum, dass du diesen verdammten Zensor, den sie dir ins Hirn gepflanzt haben, ab und zu einmal ausschaltest und gerade heraus sagst, was dir in den Sinn kommt. Egal, was ich davon halte. Glaubst du, das kannst du? Wenigstens ab und zu? Ich gebe mir Mühe. Manchmal fand er den Rebellen ziemlich irritierend. Warum zum Beispiel lachte er jetzt bei dieser Antwort? Und glaubst du, du könntest auch einmal ein paar Vorschriften missachten? Ein paar Anweisungen etwas freier auslegen? Ich weiß nicht. Was denn zum Beispiel? Ein verschwörerischer Zug trat in Nilians Augen. Zum Beispiel die Anweisung, dass wir auf keinem Planeten landen sollen. Nargant stockte der Atem. Du hast doch nicht etwa vor... Nilian nickte heftig und seine Augen funkelten unternehmungslustig. Aber das geht nicht! Schon der Gedanke daran machte Nargant fassungslos, und nach dem Gespräch eben fühlte er sich regelrecht in der Zange. Er spürte sein Herz schneller schlagen. Wir haben strikte Anweisung, strikt, nicht auf den Planeten zu landen, die wir anfliegen. Wir landen ja auch nicht. Nilian grinste breit. Es war schwer zu entscheiden, ob es ein gehässiges oder ein vergnügtes Grinsen war oder beides. Wir tauchen nur ein bisschen in die Atmosphäre ein. Und dann? Setzt du mich mit dem Flugboot ab? Nargant atmete tief durch und ballte die Fäuste. In seinen Schläfen pochte das Blut. Er schaute weg, ließ seinen Blick sich an einem der fremden Sterne festsaugen, die still und rätselhaft durch die Luken zu sehen waren. Aber der konnte ihm auch nicht helfen. »Das können wir nicht machen!« »Warum denn nicht?« »Weil es ein Verstoß gegen einen ausdrücklichen Befehl ist.« »Tss, machte Nilian. »Furchtbar!« Und er schwieg. Nargant mied seinen Blick. Er kannte den ehemaligen Rebellen schon gut genug, um zu wissen, dass der ihn jetzt lauernd beobachtete. Der Planet G101-2 hing wie ein großer, schmutzig-brauner Ball über ihnen. Mit bloßem Auge waren keine Städte zu erkennen. »Ich weiß nicht, was du dir davon versprichst«, seufzte Nargant schließlich. »Erkenntnisse«, sagte Nilian einfach. »Wir wissen noch nicht viel, aber eines wissen wir bereits mit Sicherheit. Wir werden nicht herausfinden, was hier vor sich geht, indem wir einen Planeten nach dem anderen anfliegen und aus dem Orbit die üblichen Standardmessungen machen.« »Wir haben doch schon eine Menge herausgefunden«, widersprach Nargant. »Alle Planeten, die wir bisher angeflogen haben, sind von Menschen besiedelt. Überall finden wir planetare Zivilisationen auf einem ziemlich primitiven Niveau.« und überall haben wir Spuren eines sehr lange zurückliegenden Krieges gefunden, bei dem atomare Waffen zum Einsatz kamen. Langweilig, versetzte der junge Nebenpilot. Im Grunde bestätigt das doch nur, was wir ohnehin schon wissen. Aber das waren nur wilde Legenden, kaum glaubwürdige Aufzeichnungen einer Handvoll Schmuggler. Erst jetzt wissen wir es aus eigener Erfahrung. Nilian fuhr so plötzlich hoch, dass Nargan zusammenzuckte. »Lässt dich das denn völlig kalt?« rief er erregt. »Wir kreuzen hier in einer Galaxis, die offenbar seit undenkbaren Zeiten Teil des Kaiserreiches war, die aber auf keiner einzigen Sternkarte verzeichnet ist. Wir haben einen verschollenen Teil des Reiches entdeckt, über den es im kaiserlichen Archiv keine Unterlagen gibt. Und niemand weiß, warum. Niemand weiß, was uns hier erwartet. Das ist doch ein unglaubliches Geheimnis.« Er ließ sich wieder zurückfallen, als habe ihn dieser Ausbruch erschöpft. Und wenn man sich vorstellt, dass selbst die Spur zu diesem Geheimnis nur durch eine Kette von Zufällen gefunden wurde. Seine Hände fingen an, mit gespreizten Fingern wundersame Kreise zu beschreiben. All diese Zufälle waren nötig, um uns hierher zu bringen. Der Statthalter von Eswalund, der das eine Versteck von Schmugglern aufspüren ließ, als ob er nichts Wichtigeres zu tun gehabt hätte. Der Techniker, der die Speicher an Bord der beschlagnahmten Raumschiffe durchsah, anstatt sie einfach zu löschen, und der dabei auf die Sternkarten der Galaxis Gera stieß. Die Abstimmung im Rat, die mit nur einer Stimme Mehrheit diese Expedition beschloss. Und hier sind wir. Und es ist unsere verdammte Pflicht, so viel wie möglich herauszufinden darüber, was hier los ist und wie es kommen konnte, dass ein ganzer riesiger Teil des Kaiserreiches seit Jahrzehntausenden verschollen und vergessen ist. Nargan schwieg. Mit dem Zeigefinger fuhr er langsam über die zerschlissene Polsterung des Hauptsteuerknüppels, die sich kratzig anfühlte an den Stellen, an denen das Füllmaterial aus Ritzen und Rissen quoll. »Was hast du vor?« Er wollte auf jeden Fall vermeiden, dass jemand später sagen konnte, er habe sein Einverständnis gegeben. Nilian seufzte. »Du setzt mich mit dem Flugboot in der Atmosphäre ab. Ich lande in der Nähe einer Siedlung und versuche, mit den Einwohnern Kontakt aufzunehmen.« »Und wie willst du dich mit den Leuten verständigen?« »Nach den Funksprüchen zu urteilen, die wir aufgefangen haben, wird dort unten eine sehr alte Form des Paesi gesprochen. Es wird vielleicht ein wenig Gewöhnung erfordern, aber ich glaube, dass ich mich zurechtfinden werde.« »Und wenn nicht?« Nilian zuckte die Schultern. »Vielleicht stelle ich mich taubstumm. Oder ich versuche, die Sprache zu lernen.« Er stemmte sich aus seinem Sessel hoch. »Mir wird schon etwas einfallen.« Damit kletterte er die schmale Leiter hinab, die in den unteren Teil des Raumschiffes führte. Nargant sah ein, dass der Rebell sich nicht von seinem Vorhaben würde abbringen lassen, und gab den Widerstand auf. Schicksalsergeben folgte er ihm nach unten und sah voller Unbehagen zu, wie Nilian Ausrüstung in das Flugboot lud. Das Zelt, das eigentlich für Notlandungen gedacht war, etwas Proviant und einige der Messgeräte, die für planetare Erkundungen erforderlich waren und die auf dieser Reise eigentlich im Schrank hätten bleiben sollen. »Nimm eine Waffe mit«, riet er. »Unsinn! Was willst du machen, wenn du in eine gefährliche Situation kommst? Da unten sind immerhin Menschen.« Nilian hielt inne und wandte sich um. Ihre Blicke begegneten sich. »Ich verlasse mich auf dich, Partner«, sagte der junge Rebell schließlich mit einem eigenartigen Lächeln, das Nargant nicht zu deuten wusste. Ein kurzes Aufheulen der Triebwerke genügte, um das Expeditionsboot so weit abzubremsen, dass es seine niedrige Umlaufbahn verließ und tiefer sank. Der Planet wurde größer und größer, und bald war überall im Schiff das nervenzerfetzende Pfeifen der ersten atmosphärischen Partikel zu hören, die mit enormer Geschwindigkeit an der Hülle vorbeifegten. Aus dem Pfeifen wurde ein Jaulen und schließlich ein ohrenbetäubendes Tosen. während das Raumboot in tiefere Luftschichten stürzte. Nargant bremste weiter ab und ging in eine parabelförmige Flugbahn über, die an ihrem tiefsten Punkt der planetarischen Oberfläche ziemlich nahe kommen und dann das Raumschiff wieder zurück in den Weltraum katapultieren würde. Bereit? Bereit. Kurz vor Erreichen des tiefsten Scheitelpunktes klinkte er das Flugboot aus. So elegant, als hätten ihre Piloten seit Jahren nichts anderes gemacht, trennten sich die beiden Fluggeräte. Nargant schoss hinauf in den schwarzen Himmel und ging in eine sehr hohe stationäre Umlaufbahn, auf der er die Drehung des Planeten mitmachte und so immer ungefähr über der Stelle bleiben würde, an der sich Nilian aufhielt. Während das Donnern der Maschinen erstarb und sich das Raumschiff knisternd wieder von der Anstrengung erholte, nahm er Funkverbindung auf. Nilian sprach bereits einen laufenden Bericht. »Ich überfliege eine Ansiedlung. Man könnte es fast eine Stadt nennen. Sehr ausgedehnt. Viele kleine Hütten und enge Gassen, aber auch breite Wege. Ich sehe einige Grünflächen und Gärten. Eine Art Mauer umschließt die gesamte Siedlung, auch die Gärten. Außerhalb der Stadtmauer scheint es nur Wüste und Steppe zu geben, allenfalls an einigen Stellen karge Vegetation. Man sieht ein paar Tiere weiden, möglicherweise gibt es hier Viehzucht.« Nargant warf einen prüfenden Blick auf den Rekorder. Das robuste Gerät lief unermüdlich und zeichnete jedes Wort auf. »Zu meiner Rechten mache ich eine dunkle, hochaufragende Felsformation aus, die sich aus der Luft gut erkennen lässt. Die Abtastung lässt Höhlen darin vermuten. Ich werde dort landen. Vielleicht eignet sich der Platz als Stützpunkt.« Nargant verzog das Gesicht. Höhlen. Als ob auf einem so öden Planeten keine andere und vor allem sicherere Stelle zu finden gewesen wäre, um ein Druckluftzelt aufzustellen. »Hoppla! Es gibt auch einige Gebäude im Umland außerhalb der Stadt. Manche sind ziemlich weit von der Siedlung entfernt, mehrere Stunden Fußmarsch, würde ich schätzen. Die Infrarotsensoren weisen die Bauwerke als bewohnt aus. Ich sehe auch etwas, das Rauch aus einem Kamin sein könnte.« Es war Wahnsinn. Das ganze Unternehmen war Wahnsinn. Nargant massierte seinen Nacken und wünschte, er wäre weit weg. »Ich fliege nun eine weite Schleife nach Süden, bis ich meinen Zielfelsen wiedersehe. Er eignet sich wirklich hervorragend als optische Marke aus der Luft. Ich fliege ihn jetzt an und werde landen.« Nargant zog einen Lappen hervor und begann, die Abdeckungen der Anzeigeinstrumente zu polieren. »Ich habe ihm davon abgeraten«, dachte er. »Vielleicht hätte ich darauf bestehen sollen, dass meine ablehnende Haltung ins Logbuch eingetragen wird.« Das harte Aufsetzgeräusch der Landekufen war zu hören und dann das sirrende Herunterfahren des Schwerkraftmotors. »Ich bin jetzt gelandet. Gerade habe ich die Luke geöffnet und atme nun planetare Atmosphäre. Die Luft ist atembar, ziemlich heiß und voller Gerüche. Es riecht nach Staub und Exkrementen und da ist noch ein süßlicher Geruch, wie nach Verwesung. Ich bin natürlich jetzt besonders empfindlich, nachdem ich monatelang nur sterile Schiffsluft geatmet habe, aber ich denke, ich komme ohne Atemfilter aus. Ich werde jetzt aussteigen und die Felsen hier absuchen, nach einer geeigneten Stelle für das Zelt.« Nargant seufzte und sah auf. Durch die Sichtluke zu seiner Rechten hatte er den größeren der beiden Monde des Planeten im Sichtfeld. Der Planet hatte noch einen zweiten, wesentlich kleineren Trabanten, der ihn in entgegengesetzter Richtung umkreiste und für seinen Umlauf weniger als 2 Planetentage benötigte. Im Moment war der kleinere Mond jedoch nicht zu sehen. »Es ist ziemlich felsig und abschüssig hier. Ich denke, ich unterbreche die Verbindung für eine Weile, hänge das Gerät an meinen Gürtel und benutze beide Hände. Hörst du mich eigentlich noch, Nargant?« Nargant beugte sich zum Mikrofon hinüber und drückte den Einschaltknopf. »Natürlich. Es ist beruhigend, das zu wissen.« Er hörte Nilian auflachen. Mir fiel gerade ein, dass ich einige Millionen Lichtjahre von zu Hause weg bin und dass das zu Fuß ziemlich weit ist, wenn du mich im Stich lässt. Also, bis nachher. Ein kurzes Kratzen, dann war der Lautsprecher still. Der Rekorder stoppte von selbst. Die gewohnten Geräusche des Raumschiffes hüllten Nargant ein. Das nahezu unhörbare Fauchen der Belüftungsanlage, ab und zu ein unheimlich klingendes Knacken aus dem Maschinenteil und das vielfältige Wispern und Klackern der Instrumente in der Steuerkanzel. Nach ein paar Minuten ertappte sich Nargant dabei, dass er wie hypnotisiert auf die Ziffern der Borduhr starrte und auf den nächsten Funkkontakt wartete. Gereizt stand er auf und stieg hinab in den Aufenthaltsraum, um einen Schluck zu trinken. »Ich ärgere mich über mich selbst«, erkannte er. »Neil Jan hat jetzt sein Abenteuer und ich hänge in der Umlaufbahn und komme um vor Langeweile.« Es dauerte beunruhigend lange, bis Neil Jan sich wieder meldete. »Ich hatte gerade meinen ersten Kontakt mit einem Einheimischen, ein älterer Mann. Die Verständigung funktionierte sehr gut, besser als erwartet. Aber wahrscheinlich habe ich ihn ein bisschen verwirrt mit meinen Reden. Eigentlich dachte ich, es sei hier ganz menschenleer. Aber nach dem, was er mir erzählte, muss es in diesen Höhlen wohl irgendwelche Edelsteine geben, und ab und zu kommen Leute her, um danach zu suchen. Er war überhaupt sehr gesprächig. Wir haben uns gut unterhalten. Interessanterweise betrachten sie den Kaiser hier nach wie vor als unsterblichen, gottgleichen Herrscher, wenn sie auch sonst nicht sehr viel über das Reich wissen. Als ich ihm von der Rebellion erzählte, wollte er mir jedenfalls kein Wort glauben. Nargant konnte sich noch gut an eine Zeit in seinem Leben erinnern, als der Kaiser auch für ihn Mittelpunkt des Universums gewesen war. Selbst jetzt, nach 20 Jahren mühsamer, blutiger Säkularisation, spürte er immer noch einen Schmerz an der Stelle, an der einmal dieser Glaube gewesen war. Einen Schmerz, der zu tun hatte mit Scham, dem Gefühl, versagt zu haben, und mit Verlust. Der junge Rebell hatte es gut. Er war damals noch ein Kind gewesen und er war in seiner ganzen Erziehung niemals der alles erdrückenden Maschinerie der Priesterkaste ausgesetzt gewesen. Er ahnte nicht einmal, mit welchen Qualen sich jemand wie Nargant wohl den Rest seines Lebens herumplagen musste. Zum Glück hatte ich das Flugboot an einer schwer einsehbaren Stelle gelandet. Ich glaube nicht, dass er das gesehen hat. Trotzdem werde ich mir einen anderen Platz für mein Nachtlager suchen. Der Rest des Tages verlief ruhig. Neil Jan flog verschiedene Stellen an und nahm Bilder auf, die er dann an das Raumschiff hochfunkte. Nargant konnte die Fotografien auf dem Monitor betrachten. Aufnahmen von öden, weiten Landschaften, von alten, schiefen, baufälligen Hütten und kaum erkennbaren Fußpfaden, die sich endlos durch felsige Schluchten zogen. Am nächsten Morgen gab Neil Jan seine ursprüngliche Absicht auf, einfach in die Stadt zu marschieren und sich umzuschauen, sondern verbrachte den ganzen Tag damit, einzelne Wanderer ausfindig zu machen, die entweder zu Fuß oder auf kleinen Reittieren unterwegs waren. Er landete in sicherer Entfernung, ging auf sie zu und fragte sie aus. Bei einem dieser Kontakte erstand er von einer alten Frau eine vollständige Ausstattung mit einheimischen Kleidungsstücken, im Austausch gegen seinen unerhört kostbaren Armreif. Diese Opferbereitschaft Neil Jans beeindruckte Nargant unwillkürlich. Und er musste vor sich zugeben, dass ihn auch die Umsicht beruhigte, mit der der Rebell vorging. Am Mittag des nächsten Tages entdeckte Neil Jan einen Mann, der sich in der Wüste offenbar verlaufen hatte. »Ich beobachte ihn seit einiger Zeit. Es ist mir rätselhaft, wieso ein Mann hier zu Fuß unterwegs ist. Er kann nur aus der Stadt kommen, und von da aus muss er wenigstens einen ganzen Tag unterwegs gewesen sein. Da unten herrscht eine gnadenlose Hitze, und es gibt nirgends Wasser. Er scheint immer hinzufallen.« Er schwieg eine Weile. Jetzt steht er nicht mehr auf. Wahrscheinlich ist er bewusstlos geworden. Nun ja, auf diese Weise kann ich ihm den Anblick des Flugbootes ersparen. Ich lande jetzt. Spritze ihm ein Beruhigungsmittel, riet Nargant. Sonst erwacht er bei dir im Flugboot und du weißt nicht, wie er dann reagiert. Gute Idee. Welche Fiole ist das? Die gelbe? Ja, gib nur die halbe Dosis. Sein Kreislauf dürfte ziemlich geschwächt sein. In Ordnung. Nargant verfolgte anhand der Geräusche, die aus dem Lautsprecher drangen, wie Nilian den Bewusstlosen aufnahm und zu einem kühlen, schattigen Ort transportierte. Dort flößte er ihm 1,5 Flaschen Wasser ein. Dann galt es zu warten, bis der Gerettete wieder erwachte. Nargant, hier ist Nilian. Nargant fuhr hoch. Er war im Pilotensessel eingenickt. Ja? Es krachte und knackste ein wenig im Lautsprecher. Dann fragte Nilian, sagt dir der Begriff Haarteppich etwas? Nargant kratzte sich ratlos an der Brust und überlegte. Nein, sagte er dann, ich könnte mir höchstens denken, dass damit ein Teppich gemeint ist, der aus Haaren gemacht wird oder zumindest so aussieht. Wieso fragst du? Ich habe mich ein bisschen mit dem Mann unterhalten. Er hat mir erzählt, er sei von Beruf Haarteppichknüpfer. Beruf ist vielleicht nicht genau das richtige Wort. So, wie er es sagte, klang es eher nach einer gesellschaftlichen Kaste. Jedenfalls habe ich mich vergewissert. Er meint damit tatsächlich, dass er einen Teppich aus Haaren knüpft. Und zwar aus Menschenhaaren. Aus Menschenhaaren? Nargant versuchte immer noch richtig wach zu werden. Warum erzählte Nilian ihm das alles? Dabei muss es sich um eine aufwendige Angelegenheit handeln. Wenn ich ihn nicht völlig missverstanden habe, braucht er sein ganzes Leben lang, um einen einzigen dieser Haarteppiche zu knüpfen. Klingt ziemlich seltsam. Das habe ich ihm auch gesagt. Und er war völlig fassungslos über meine Ansicht. Diese Teppiche zu knüpfen, muss hier wohl so etwas wie eine heilige Handlung sein. Übrigens hat er daraus, dass ich nicht wusste, was ein Haarteppich ist, messerscharf gefolgert, dass ich von einem anderen Planeten komme. Nargant schnappte nach Luft. »Und was hast du gesagt?« »Ich habe es zugegeben. Warum auch nicht? Ich finde es interessant, dass die Leute hier von anderen bewohnten Welten wissen. Das hätte ich nicht erwartet, nachdem hier alles ziemlich primitiv aussieht.« Zu seiner eigenen Verwunderung bemerkte Nargant, dass seine Hände zitterten. Erst jetzt spürte er, dass ihm regelrecht schlecht war. Schlecht vor Angst. In ihm war eine Spannung, die erst nachlassen würde, wenn dieses Abenteuer vorbei und Nilian wieder an Bord war. Eine Spannung, die wider aller Vernunft versuchte, sie beide vor den Folgen ihrer offensichtlichen Insubordination zu schützen. »Was hast du jetzt vor?« fragte er und hoffte, dass seine Stimme nichts von all dem verriet. »Diese Haarteppiche interessieren mich«, erklärte Nilian unbekümmert. »Ich habe ihn gebeten, mir den Teppich zu zeigen, an dem er arbeitet, aber er sagt, das könne er nicht. Keine Ahnung, wieso. Er hat irgendwas gemurmelt, das ich nicht verstanden habe, aber wir werden einen Kollegen von ihm besuchen, einen anderen Haarteppichknüpfer, und dort kann ich mir dessen Teppich ansehen.« Es war eine körperliche Angelegenheit. Sein Verstand wusste, dass die Rebellen eine andere Auffassung von Disziplin hatten, aber sein Körper wusste nichts davon. Sein Körper war eher bereit zu sterben, als einen Befehl zu missachten. »Wann geht ihr dorthin?« »Ich habe ihm ein Aufbaupräparat gegeben. Ich warte noch, bis das wirkt. 1 Stunde vielleicht.« Der Mann war ziemlich erledigt, aber es ist nicht aus ihm herauszukriegen, was er da in der Wüste wollte. Ziemlich geheimnisvolle Geschichte, das Ganze. »Trägst du die einheimische Tracht?« »Natürlich. Übrigens sagenhaft unbequem, kratzt an Stellen, von denen du nicht einmal wusstest, dass es sie gibt.« »Wann meldest du dich wieder?« »Sofort nach dem Besuch bei dem anderen Haarteppichknüpfer. Wir haben einen Fußmarsch von 2 bis 3 Stunden vor uns. Glücklicherweise steht die Sonne schon ziemlich tief und es ist nicht mehr ganz so heiß. Es kann sein, dass man uns einlädt zu übernachten, was ich natürlich nicht abschlagen werde.« »Das Funkgerät hast du für alle Fälle bei dir. Selbstverständlich. Niljan lachte auf. Hey, machst du dir Sorgen um mich? Nargant spürte einen Stich bei diesen Worten. Eigentlich nicht, erkannte er und kam sich hässlich und gemein vor. Eigentlich machte er sich nur Sorgen um sich selbst. Darum, was mit ihm geschehen würde, wenn Niljan etwas zustieße. Er hatte die Zuneigung nicht verdient, die der junge Rebell ihm entgegenbrachte, denn er war unfähig, sie zu erwidern. Alles, was er konnte, war, ihn um seine Leichtigkeit und innere Freiheit zu beneiden und sich daneben wie ein Krüppel vorzukommen. »Ich bin zum Umfallen müde«, erklärte er ausweichend. »Ich werde versuchen, ein wenig zu schlafen. Viel Erfolg. Ende.« »Danke. Ende«, erwiderte Niljan. Ein vernehmliches Knacken war zu hören, und der Rekorder schaltete sich wieder ab. Nargant blieb im Sessel sitzen, lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. Ihm war, als vibrierten seine Augäpfel. »Bestimmt werde ich nicht schlafen können«, dachte er. Aber er schlief ein, ehe er es fertigbrachte, die Augen noch einmal zu öffnen, und glitt in einen unruhigen Traum hinüber. Als er wieder erwachte, brauchte er eine ganze Weile, ehe ihm einfiel, wo er sich befand und was geschehen war. Mit taubem Hirn starrte er auf die Ziffern der Borduhr und versuchte erfolglos herauszufinden, wie lange er geschlafen hatte. Das Zählwerk des Rekorders hatte sich jedenfalls noch nicht weiter bewegt, und das hieß, dass sich Niljan noch nicht wieder gemeldet hatte. Er trat an eine Sichtluke und sah hinaus, hinunter auf die gewaltige Sphäre des Planeten. Eine endlose, von Pol zu Pol reichende Dämmerungszone zog über die schmutzig-braune Oberfläche. Es war wie ein Schock, als ihm unvermittelt klar wurde, dass es in der Gegend, in der sich Niljan aufhielt, bereits früher Morgen war. Er hatte die ganze Nacht geschlafen. Und Niljan hatte sich nicht gemeldet. Er griff nach dem Mikrofon und aktivierte mit einer viel zu groben Bewegung den Sender. »Niljan?« Er wartete, aber alles blieb still. Er wurde förmlicher. »Khalid 9, ruft Niljan Yegita Kuain, bitte melden.« Auch das brachte nichts. Die Zeit verstrich, und Niljan meldete sich nicht. Nargant saß in seinem Pilotensessel und sprach immer wieder und wieder Niljans Namen in das Funkgerät, stundenlang. Er ließ den Rekorder zurücklaufen und hörte die Aufzeichnung ab, aber da war tatsächlich nichts. Kein Funkspruch von Niljan. Ihm wurde nicht bewusst, dass er unaufhörlich auf seiner Unterlippe kaute und dass diese schon anfing zu bluten. Er fühlte sich förmlich entzweigerissen von zwei Kräften, die wie Naturgewalten an ihm zerrten. Da war der Befehl, der klare, eindeutige und unwiderrufene Befehl, nicht auf den zu beobachtenden Planeten zu landen, und der Gehorsam, auf den er einmal stolz gewesen war. Von Anfang an hatte er gewusst, dass dieses Unternehmen schiefgehen musste. Von Anfang an. Ein einzelner Mann, allein auf einem unbekannten Planeten, in einer unbekannten Kultur, mit der das Reich seit Jahrzehntausenden keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Was konnte so ein Mann anderes ausrichten, als in seinen eigenen Tod zu laufen? Auf der anderen Seite war da dieses neue Gefühl der Freundschaft, das Wissen, dass irgendwo da unten jetzt ein Mann vielleicht in einer gefährlichen Situation steckte und alle Hoffnungen auf ihn richtete, ein Mann, der an ihn glaubte und der sich um seine Freundschaft bemüht hatte, obwohl er gewusst hatte, dass dem ehemaligen kaiserlichen Soldaten diese Dinge schwer fielen. Vielleicht richtete Niljan jetzt, in diesem Augenblick, seine Augen auf zu einem dunklen Nachthimmel, über dem er ein kleines, zerbrechliches Raumschiff wusste und wartete auf Rettung. Nargant atmete tief ein und straffte sich. Er hatte einen Entschluss gefasst, und die Entscheidung gab ihm neue Kraft. Mit geübten Griffen bereitete er alles für einen Mehrfachfunkspruch vor. »Hier spricht Nargant, Pilot des Expeditionsbootes Khalid 9. Ich rufe den schweren Kreuzer Trikot unter Kommandant Jerome Karswand. Achtung! Dies ist ein Notruf. Pause. Ohne zu merken, was er tat, wischte Nargant sich die Schweißperlen von der Stirn. Ihm war, als ginge es nicht nur um einen Funkspruch, sondern als müsse er das, was zu sagen und was zu tun war, mit seinem ganzen Körper bewerkstelligen, unter Einsatz aller Kräfte. Er wusste, dass er nicht zu viel überlegen durfte, sonst würde er den Spruch am Ende nicht abstrahlen. Einfach reden und sofort senden, und dann komme, was kommen mag. Er löste die Pausentaste. Unter Missachtung unseres Befehls hat sich mein Partner Nilyan Yegita Kuain vor nunmehr 3 Tagen Standardzeit auf die Oberfläche des Planeten G101-2 begeben, um unter den Bewohnern weitere Nachforschungen anzustellen. Seine letzte Rückmeldung ist nun seit 8 Stunden überfällig. Folgende Ereignisse sind zu erwähnen. Er berichtete kurz, vollständig und ohne Rücksicht auf das Zittern in seinen Beinen. Ich bitte um Anweisungen. Nargant, von Bord der Khalid 9. Standardzeit 18-3-178-002. Letzte Eichung 4-2. Position Planquadrat 2014-BQA-57. Im Orbit um den 2. Planeten der Sonne, G-101. Ende. Als er die Abstrahlung auslöste, war er schweißnass. Nun nahm alles seinen Lauf. Der Funkspruch raste, zerlegt in Informationspartikel einer unbegreiflichen Dimension, seinem Ziel entgegen, und niemand konnte ihn mehr zurückholen. Nargant ließ das Mikrofon sinken und richtete sich auf eine lange Wartezeit ein. Er war müde, aber er wusste, dass er nicht würde schlafen können. In den Stunden, die folgten, rief er immer wieder Nilyans Namen in das elektromagnetische Funkgerät. Seine Nerven schienen zu glühen und das Vorgefühl eines nahenden Unheils quälte ihn. Plötzlich glomm das orangerote Empfangslicht der Sendeanlage auf und der Rekorder schaltete sich automatisch ein. Nargant fuhr aus einem unruhigen Dämmerschlaf hoch. Das Flaggschiff der Gera-Flotte meldete sich. Hier ist der schwere Kreuzer Trikot, Khalid 9. Wir bestätigen Ihren Funkspruch, Standardzeit 15-3-178-002. Die Expeditionsleitung erteilt Ihnen die Anweisung, Ihre Untersuchungen abzubrechen und schnellstmöglichst zurückzukehren. Ende. Die Zeit schien stillzustehen. Nargant hörte plötzlich nichts mehr. Nur das wilde Pochen seines Herzens und das Tosen kochenden Blutes in seinen Ohren. Fehler, 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 glaubte er zu hören, unablässig skandiert im Rhythmus seines Pulsschlags. Er hatte einen Fehler gemacht. Er hatte zugelassen, dass ein Fehler begangen wurde. Er war ungehorsam gewesen und er würde unnachsichtig bestraft werden. Alles, was er noch tun konnte, um seiner Ehre willen, war so schnell und so demütig wie nur möglich zurückzukehren, um seine Strafe entgegenzunehmen. Nargants Hände flogen über die Armaturen. Das Wispern und Raunen der Instrumente in der Steuerkanzel erstarb, als die kolossalen Maschinen in den Tiefen des Raumschiffes erwachten und die Außenhülle erzittern ließen. Die Angst hatte jeden Gedanken, selbst die Erinnerung an Nilyan, hinweggespült. Eine Nadel kletterte aus dem roten in den grünen Bereich, während klobige Aggregate wummernd Energie in den Antrieb pumpten, und dann beschleunigte Nargant, ließ das kleine Schiff dem dunklen Sternengewebe entgegenstürzen. Jede seiner Bewegungen zeugte von lebenslanger Routine. Selbst in halbtotem Zustand hätte er das Schiff noch fliegen können. Ohne eine einzige überflüssige Handbewegung bereitete er die überlichtschnelle Flugphase vor, und wenig später ging die Khalid 9 in jene Dimension über, in der andere Gesetze herrschen. In jener Dimension gibt es keine Begrenzung der Fortbewegung, aber jeder ist darin allein. Kein Funkspruch erreicht ein Raumschiff, das in diesem unbegreiflichen Überraum unterwegs ist. So kam es, dass Nargant das Eintreffen der wirklichen Antwort auf seinen Notruf um wenige Minuten verpasste. Kalit 9, hier spricht Kommandant Jerome Karswand von Bord der Trikot. Achtung! Hiermit widerrufe ich den letzten Befehl, den Sie erhalten haben. Bei diesem Befehl handelte es sich um eine Standardanweisung an alle Expeditionsboote. Nargant, bleiben Sie im Orbit um G-101-2 und versuchen Sie weiter mit Nilian Funkkontakt aufzunehmen. Ich schicke Ihnen den leichten Kreuzer Salkantar. Bitte vermessen Sie den nächsten Eintauchpunkt für ein Schiff dieser Größe und senden Sie die genauen Koordinaten, damit die Salkantar Sie möglichst rasch erreicht. Ich wiederhole, kehren Sie nicht zurück zur Basis, sondern behalten Sie Ihre Position und ermöglichen Sie den Anflug der Salkantar. Hilfe ist unterwegs. Sehr viel später, nach dem Eintreffen des Expeditionsbootes Kalit 9 im Basislager der Gera-Expedition und nach mehrfacher Rücksprache mit der Salkantar, die erfolglos versucht hatte, allein anhand der ungenauen und fehlerhaften Sternkarten den Stern G101 anzufliegen, wurde Nargant klar, dass er vor lauter Panik nicht bemerkt hatte, dass der Spruch, den er für die Antwort auf seinen Notruf gehalten hatte, viel früher eingetroffen war, als er nach den Gesetzen der Physik hätte eintreffen dürfen. Und dass es sich in Wirklichkeit um eine Routinemitteilung gehandelt hatte, die an alle Expeditionsboote gegangen war. Ihm wurde ferner klar, dass er mit seiner überstürzten Rückkehr seinen Kameraden Nilian im Stich gelassen und wahrscheinlich dem Tod überantwortet hatte. Er hatte eine unangenehme Unterredung mit dem bulligen Kommandanten der Expeditionsflotte, aber der alte Rebellengeneral bestrafte ihn nicht. Und das war vielleicht die härteste Strafe. Von nun an sagte Nargant jeden Morgen, wenn er sich im Spiegel sah, laut zu sich selbst, »Es gibt keinen Kaiser mehr.« Und jedes Mal, wenn er diese Worte aussprach, spürte er die tiefe Angst in sich, die ihn verkrüppelte, und erinnerte sich an den Mann, der ihm sein Vertrauen und seine Freundschaft geschenkt hatte. Er hatte sich so sehr gewünscht, beides erwidern zu können, aber er hatte es nicht gekonnt.